Doppelstunde Sport.
Tja, so sieht's aus. Montagabend, 20 Uhr, Zeit für die Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM. Mein Name ist Benny Zander und ich werde Sie durch die kommende Stunde begleiten, gemeinsam mit meinem hochgeschätzten Kollegen Alex Hertel. Grüß dich.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, die Olympischen Winterspiele sind gestern zu Ende gegangen und darum werden wir uns natürlich kümmern, aber nicht ausschließlich. Was wir genau heute alles vorbereitet haben, das erfahren Sie gleich nach At Night in Dreams, White Denim. Ja, so startet man rein in eine Doppelstunde Sport, würde ich sagen. Schön, dass ihr mit dabei sind. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Olympischen Winterspiele von Sotschi, die ja seit gestern Geschichte sind. Sie sind gestern zu Ende gegangen mit einer pompösen Abschlussfeier, in der zeigten die Russen ja sogar mal wieder ein bisschen Selbstironie, ging auf ihre eigene Panne da aus der Eröffnungsfeier ein. Kennt man eigentlich gar nicht mehr so wirklich, hat man fast vergessen, dass sie das auch können. Und natürlich, Alex, ist doch klar, dass wir nochmal detailliert über diese Spiele reden werden.
Genau, wir schauen natürlich zurück auf die letzten 3 Wochen Olympische Spiele in Sotschi und auch das alles, was drumherum passiert ist. Doping, undemokratisches Verhalten, Pussy Riot wird ein bisschen vorkommen. Zumindest dachten wir das, aber offensichtlich sieht das Thomas Bach, der IOC-Präsident, etwas anders, denn der hat nämlich Folgendes gesagt.
Mr. Putin always respected the Olympic Charter.
Herr Putin hat die Olympische Charta hier immer respektiert. Ich kann mich nicht an eine Aktion von ihm während der Spiele erinnern, bei der er eine Grenze überschritten hätte. Es gab keine Gesten und keine Handlungen, die nicht rechtens gewesen wären.
Ja, nee, das erledigen dann auch andere für ihn, wie unter anderem die Kosaken, die Pussy Riot Mädels dort verprügelt haben. Offensichtlich bei YouTube zu sehen. Also was Herr Bach da gesehen hat, weiß kein Mensch. Aber wir wollen natürlich trotzdem nicht nur rummäkeln, sondern wir gucken auch aufs Sportliche. Das zusammen mit dem Eurosport-Kommentator Roman Knoblauch. Dann reden wir natürlich über das unsägliche Thema Doping, das uns ja bei jeder Sportveranstaltung beschäftigt. 2 Wochen haben wir gedacht, wir kommen drum rum. Dann am Freitag die Meldung. Die Gold-Efi ist keine Gold-Efi mehr, sondern vor allem eine Doping-Efi und auch eine nicht besonders schlaue, denn sie hat das billige Zeug genommen, was man relativ leicht nachweisen kann. Und wir reden natürlich über Basketball. Benni, das ist, glaube ich, dein Thema.
Ja, so sieht's aus. Wir widmen uns zum Abschluss ein bisschen dem deutschen Basketball generell. Wo steht er aktuell? Wo geht die Reise hin? All das mit dem deutschen Basketball-Guru schlechthin, André Vogt vom Basketball-Magazin Five. Ein bunter Blumenstrauß also an Themen und gleich, da starten wir dann also in unseren Olympia-Block. Davor aber noch ein bisschen handverlesene Musik. Nick Waterhouse. This is a game. Ja, wir sind mittendrin in der Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM. Jeden Montagabend zu hören ab 20 Uhr. Und wie bereits angekündigt, wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher zurückblicken auf die Winterspiele von Sotschi. Gestern haben sie ihr Ende gefunden.
Genau, und wir wollen ja nicht nur, wie das ja viele tun, über die negativen Ereignisse berichten, die uns ja auch beschäftigt haben, sondern es wurde auch ein bisschen Sport nebenbei gemacht. Geht ja vielleicht manchmal etwas unter. Deswegen wollen wir gleich nur, fast nur über Sport reden mit Roman Knoblauch, Eurosport-Kommentator, seines Zeichens größter Wintersport-Fan, glaube ich, des Erdballs. Und ja, der ist, glaube ich, der bestmögliche Partner, um da nur über Sport zu reden und über ganz viele Sachen, die dem Laien vielleicht entgangen sind. Aber er, der alles aufgenommen hat, der hat uns erzählt, wie er Sotschi 2014 erlebt hat.
Hallo Roman, grüß dich.
Hallo Benny, hi.
Guten Abend.
Hi, grüß dich.
Roman, die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi sind Geschichte. Was wird bei dir im Gedächtnis bleiben? Woran wirst du dich vielleicht in 10 Jahren zurückerinnern, wenn du an Sotschi 2014 zurückdenkst?
In erster Linie an die bestorganisierten Spiele, die ich erlebt habe. Und ich habe, glaube ich, schon einige gesehen aufgrund meines hohen Alters. Das war fantastisch, was die Russen da abgeliefert haben, bis hin zur letzten Minute. Gestern bei der Abschlussveranstaltung, als der große Bär das olympische Feuer ausgepustet hat, also das war Gänsehautfing, es war klasse. Also es gibt nichts, wo ich sagen müsste, das könnte man noch besser machen für den Augenblick. Das war einfach eine 1+, die ich vergeben würde.
Dann gucken wir doch mal auf den sportlichen Teil, vor allem aus deutscher Sicht. Der DOSB, der hat ja gleich 30 Medaillen als Vorgabe rausgegeben. Wir hören da gleich nochmal rein. Michael Vespers Fazit.
Wenn man das Ziel von 30 Medaillen nimmt, das mit den Verbänden abgestimmt war, dann bleibt klar und deutlich festzuhalten, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Ich denke, wir haben im Teilbereich wirklich schöne Erfolge erzielt. Leider das notwendige Quäntchen Glück an mancher Stelle nicht gehabt. Die insgesamt 8 Viertelplätze, die wir jetzt haben, einige mehr oder weniger fast verschenkte Medaillenchancen durch unglückliche Umstände.
Hat der DOSB sich damit eigentlich einen Gefallen getan, dass man von Anfang an gleich diese 30 gefordert hat?
Na, ich Ich glaube, das ist ja mal so ein bisschen eine Statistik, die man, irgendeine Zahl muss man ja vorher angeben, um einfach das Ganze auch ein bisschen schön zu reden, das, was man investiert hat. Also sind ja Millionen investiert worden, 4 Jahre Aufbauarbeit in die verschiedenen Standorte, in die Olympiastützpunkte, in die Athleten. Und da muss man natürlich irgendwie mal eine realistische Zahl veröffentlichen und die war halt etwas höher als angenommen. Mein Fazit, ich glaube, wir haben uns einfach schlechter präsentiert, als wir momentan sind. Also es gibt sicherlich Sportarten, wo wir von hätten mitlaufen und mitspringen können, dass das alles nicht so funktioniert hat. Das muss man sicherlich jetzt ein bisschen analysieren. Das wird auch gemacht und das wird auch in den Medien wahrscheinlich dann richtig breit getreten. Da werden auch Köpfe rollen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann geht das große Hauen und Stechen los für die nächsten Olympischen Spiele. Wer bekommt jetzt wieder den großen Fördertopf? Wer bekommt jetzt wieder Geld? Also das ist ja immer wieder das Gleiche.
Ja, am Ende reicht es im Medaillenspiegel zu Platz 6, unter anderem mit 8 Goldmedaillen. Man durfte jetzt unter anderem schon Sätze lesen, eben wie die einstige Goldschmiede hat geschlossen. Erkennt man nach solchen Spielen erst wirklich, wie verwöhnt wir davor waren, oder ist das alles eigentlich halb so wild?
Ich glaube, das ist alles halb so wild, weil wir Deutschen haben, und da spreche ich ja wahrscheinlich jetzt auch 2 Fußballexperten aus dem Herzen, wir Deutschen sind ja immer geneigt zu sagen, nur Gold zählt. Ein 4. Platz, wie wir es ja zum Beispiel bei Denise Herrmann gesehen haben, ist ja schon gar nichts mehr wert, da reden wir gar nicht mal über Bronze. Wir haben verlernt, uns auch über die kleinen Erfolge zu freuen. Da sind ja beispielsweise im Langlauf sind ja Spanier mitgelaufen, die hatte ich ja noch nie irgendwie in der Startliste gesehen. Die sprangen und liefen da fröhlich mit, wie auch immer die Qualifikation geschafft haben, aber die waren plötzlich mit im Vorderfeld. Also so ist es ja nicht. Ich glaube, dass diese ganze Augenwischerei, die wir betrieben haben, dass wir eine Goldschmiede sein müssen, dass wir uns diesen Titel selber verpasst haben und sind jedes Mal dann enttäuscht, wenn es dann nicht funktioniert hat. Und es gibt Experten, die gesagt haben, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange nach unten in Pyeongchang. In 4 Jahren kommt es noch knüppeldicker. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der eine oder andere Experte recht hat.
Diese Goldschmiede, die hat man ja auch sportpolitisch unterstützt, vor allem die Rodler, die ja na, wirklich eine 100% Goldquote hatten, bei denen ist das Geld ja nur so reingeregnet in den letzten Jahren, das wird auch immer kritisiert. Verwischt das auch so ein bisschen diesen olympischen Gedanken, dass man also sich dann auf so eine Sportart so draufsetzt und die so extrem fördert?
Ja, die Frage ist ja, wo fängt der olympische Gedanke an und wo hört er auf? Also die Frage muss man stellen, ist Geld jetzt noch olympisch? Dabei sein ist alles. Das ist ja das olympische Motto, das ja schon seit vielen, vielen Jahren existiert. Aber dem Motto wird ja schon lange nicht mehr gefolgt. Und ob jetzt die Rodler mehr Geld bekommen haben als die Eisschnellläufer oder die Skispringer, die sind alle nicht arm. Also wer Leistungssportler in Deutschland ist und vorn in der Weltspitze mitfährt, mitspringt, mitrudert, der verdient auch jede Menge Geld.
Nochmal mit Blick auf die Rodler, man mag sich aber gar nicht ausmalen, wie die Spiele ohne Felix Loch und Co. verlaufen wären, oder? Mit ihrer 100% Goldquote aus deutscher Sicht.
Ja, das Problem ist, wir halten uns natürlich jetzt an diesen Vorbildern fest und an diesen Medaillengewinnern und an all denen, die jetzt die Fahne für Deutschland durch das olympische Dorf getragen haben. Es ist ja auch manchmal ein bisschen Pech dabei. Also das jetzt zum Beispiel beim Skispringen, ob diese Regelung mit dem Wind und ob das alles so fair zugeht, das muss man halt immer irgendwie hinterfragen. Aber dass alle Sportler haben die gleichen Bedingungen, ob das jetzt 15 Grad oder 10 Grad plus sind. Die Langläufer mussten sich da durch die Wälder durchkämpfen. Man wird das wieder ganz schnell vergessen. Die Funktionäre werden irgendwie Köpfe fordern, die werden sie auch bekommen und damit die eigenen nicht rollen, müssen eben andere geopfert werden und es wird irgendwann mal wieder Ruhe einkehren. Das will ich ganz kurz noch sagen. Das Prinzip bei uns in Deutschland ist ja ein anderes als zum Beispiel in Amerika. In Amerika, die amerikanischen Sportler, mal abgesehen von den Superstars, die rufen wirklich in jeder Saison zu Spenden auf. Die haben nicht dieses Fördersystem wie wir. Ja, die müssen sich wirklich jeden Dollar, jeden Euro irgendwo ansparen, dass die sich Wettkämpfe leisten können in Europa, wo sie sich dann automatisch für den Weltcup qualifizieren und dann erst von der FIS, jetzt beim Ski, Geld bekommen, um Wettkämpfe zu bestreiten, um dann Geld verdienen zu können durch ihre Erfolge. Das ist ja in Deutschland nicht so. Da hast du die Sporthilfe, da hast du die Bundeswehr, da hast du die Polizei und da wird einigen Athleten hinten und vorn reingesteckt und die haben einfach aufgehört, sich mal zu quälen.
Diese Zweiklassengesellschaft, die wurde ja schon häufiger moniert. Gab es trotzdem sportliche Überraschungen für dich? Also eben welche, die es nicht vorne und hinten reinbekommen und trotzdem gut mitgelaufen sind?
Absolut. Carina Vogt, Skispringen, erste Goldmedaille, erster olympischer Wettkampf. Ich habe das ja nun auch verfolgt in den letzten beiden Jahren. Bin ja nicht nur beim Langlauf als Kommentator für Eurosport, sondern eben auch beim Frauenskispringen. Und wir von Eurosport haben wirklich jedes Weltcup-Springen übertragen. Und das war überhaupt nicht abzusehen. Dass die Carina Vogt in den letzten Weltcup-Springen immer mit von dabei war, das hat sich angedeutet. Aber die hat noch kein einziges Weltcup-Springen gewonnen und springt da auf Gold. Sensationell. Das ist eine ganz ruhige, eine ganz bescheidene. Und die großen Favoriten, also wie die Japanerin, die Sarah Takanashi, die alles in Grund und Boden gesprungen hat seit 2 Jahren, die ist nicht mehr aufs Podest gekommen. Also das war für mich eine faustdicke Überraschung und gerade in einer Branche, ist ja ähnlich wie ein bisschen beim Frauenfußball, wo alle am Anfang ein bisschen drüber lächeln und dann werden die Frauen plötzlich Weltmeister und die Männer dümpeln da seit Jahren dem ganz großen Erfolg hinterher.
Mal weg vom deutschen Blickwinkel, wie hat dir generell das sportliche Niveau in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Sotschi gefallen?
Naja, es hat immer einen ersten, zweiten und einen dritten gegeben. Ich glaube, diese ganze Olympiade, die wir gesehen haben, das war einfach wirklich erste Sahne und ich habe jetzt gar nicht mal so drauf geguckt, wer wird jetzt Erster, Zweiter, Dritter, sondern ich habe mich einfach mitziehen und mitreißen lassen von diesen fantastischen Bildern. Diese ganzen Freestyle-Wettbewerbe mit Snowboard und dem Alpinski, toll. Ich habe mich nie dafür begeistert, aber ich habe da stundenlang vorm Fernseher gesessen. Ich habe das teilweise auch aufgenommen, dass ich es mir nach der Arbeit noch habe reinziehen können. Es wird immer dieselben Namen geben, die natürlich in den großen Sportarten vorne mit dabei sind. Es gibt aber auch immer Überraschungen. Denkt man an den Skispringer Noyaki Kasai, mit 42 wird er nochmals Zweiter. Das ist Wahnsinn. Also das hat mich so ein bisschen, diese nicht geplanten Olympiasieger oder Medaillengewinner, die haben mich sportlich überrascht. Ansonsten war ich begeistert von diesen 16, 17 Tagen Sotschi. Klasse.
Begeistert, du hast ja vorhin der ganzen Veranstaltung schon eine 1+ gegeben, trotzdem gab es ja viele Probleme, also nicht nur die Dopingfälle, die jetzt auch in Russland wieder groß rausgekommen sind, die Baustellen am Anfang, die Arbeiter, die nicht bezahlt wurden, die Toten teilweise auf den Baustellen, das Verbot von Trauerfloren und ähnlichem. Kannst du da trotzdem so eine Sportveranstaltung noch genießen, wenn da so viel drumherum passiert, was offensichtlich schiefläuft?
Naja, das kriegst du ja als Athlet, kriegst du das ja nur am Rande mit und als Journalist ja sowieso nicht, es sei denn, du gehst da mal richtig ins Tiefe rein, aber das haben wir ja bei allen Weltmeisterschaften, bei allen Olympiaden, denken wir nur an Katar, was da im Vorfeld für Probleme schon in den Medien auftauchen. Da spielen wir im Sommer, spielen wir im Winter, spielen wir morgens, spielen wir abends, wird es gekühlt. Oder die Probleme gibt es ja immer und überall. Olympia ist immer Politik. Russland wollte sich präsentieren. Das waren die Putin-Spiele. Er hat nichts dem Zufall überlassen und er hat das zu 100% erfüllt. Die Athleten, das, was ich mitbekommen habe, haben gesagt, das waren die besten Spiele, die sie erlebt haben. Und muss man sich jetzt immer um eine Weile streiten wie in München bei der Olympiabewerbung, weil der eine sagt, ich möchte da keine Abfahrtshänger haben und deshalb gebe ich das Land nicht her. Die Frage wird sich immer stellen, die wird sich auch in Südkorea stellen, die wird sich auch bei allen anderen Weltmeisterschaften und Olympiaden stellen und am Ende haben gestern alle ein positives Fazit gezogen und das, was da an Randgeräuschen aufgetaucht ist, das wird auch ganz schnell wieder verschwinden, so schnell wie es gekommen ist.
Roman Knoblauch schätzt für uns ein oder hat eingeschätzt Olympia in den letzten 17, 18 Tagen. Er vergibt eine 1+. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du das mit uns besprochen hast.
Dankeschön.
Dann bis in 4 Jahren.
Ciao. Ja, das haben wir vor ungefähr einer Stunde, glaube ich, aufgezeichnet, dieses Gespräch mit Roman Knoblauch. Mal rein zum sportlichen Aspekt und jetzt gleich, da beschäftigen wir uns dann aber mal mit dem Doping-Aspekt, so rum heißt es richtig, denn wir haben mit einem Anti-Doping-Experten gesprochen über den Dopingfall Efi Sachenbacher-Steele. Das Ganze gleich hier in der Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Ja, da nicken hier zwei gleichzeitig mit den Köpfen mit, Alex und ich. Immer wieder schön, Blockparty hier zurück bei der Doppelstunde Sport. Ja, diese Nachricht hat am vergangenen Freitag eingeschlagen wie eine Bombe. Die deutsche Biathletin und früher auch sehr erfolgreiche Langläuferin Efi Sachenbacher-Steele wurde in Sotschi positiv auf Methylhexanamin getestet. Ich bin froh, dass ich das einigermaßen unfallfrei über die Bühne gebracht habe. Ein Dopingfall also, Alex, ausgerechnet im deutschen Olympiateam.
Und mit der besten Ausrede seit der Zahnpasta. Schuld daran sollen nämlich verunreinigte Energieriegel gewesen sein, die der Mentaltrainer besorgt hat, warum auch immer der. Und den Herstellern dieser Nahrungsergänzungsmittel, den hatte man offenbar mitgeteilt. Man möchte, dass diese auf Verunreinigungen überprüft werden. Das haben sie wohl nicht gemacht. Nun also der Dopingfall und Sachenbacher-Steele, die ziemlich viele von diesen Riegelchen verdrückt hat, steht jetzt also da mit dem Dopingverdacht. Bewiesen ist ja noch nichts, wobei A- und B-Probe mittlerweile positiv getestet waren.
Ja, das ist immer kein gutes Zeichen. Also der Hersteller hat wohl einen Teil der Lieferung auf Anweisung überprüft und dann war halt in dem anderen Teil, den er nicht überprüft hat, offenbar was drin. Wir haben über diesen Fall Sachenbacher-Steele heute Nachmittag mit Fritz Sörgel gesprochen, einem der absoluten Anti-Doping-Experten hier in Deutschland. Und der Pharmakologe aus Nürnberg, der hatte wirklich, ja, einiges zu diesem Fall und zum Thema Doping generell zu erzählen. Schönen guten Tag, Herr Sörgel.
Guten Tag.
Guten Tag auch von meiner Seite.
Herr Sörgel, wie überrascht waren Sie, ganz ehrlich, als Sie vom Dopingfall Sachenbacher-Steele gehört haben? Sind Sie überhaupt noch überrascht, wenn Sie solche Dinge hören?
Naja gut, also das soll jetzt keiner sagen, dass er nicht überrascht gewesen wäre. Ich meine, es waren ja bis zu diesem Moment scheinbar saubere Spiele und dann kommt ein Dopingfall nach dem anderen und gleich der erste trifft uns hier in Deutschland mit einer Sportlerin, die sich wieder ein gewisses Ansehen verschafft hatte, die aber, das darf man nicht ganz vergessen, natürlich 2006 schon eine etwas nachdenkenswerte Geschichte hatte und ja auch schon unter Dopingverdacht mal stand.
Jetzt also die Fälle, die aufgetaucht sind, unter anderem eben Sachenbacher Stehle. Der IOC-Präsident Thomas Bach, der hat sich auch dazu geäußert. Wir hören mal kurz rein.
Die Zahl der Fälle ist für mich nicht wirklich relevant. Wichtig ist, dass das System funktioniert.
What is important is that we see that the system works.
Herr Sörgel, funktioniert denn das Testsystem? Ist das ein Beispiel dafür?
Ich glaube, da könnte Herr Bach und seine Vorgänger und seine Nachfolger, die können sich da eine MP3-Datei machen und das dann einfach immer an die Stationen schicken. Das ist nämlich so ein Standardargument, dass wenn ein positiver Dopingtest ist, dann soll das immer, Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen oder schmunzeln dabei, dann soll das immer ein besonders guter Beweis sein, dass das System funktioniert. Naja, was funktioniert, sind die analytischen Geräte, würde ich jetzt sagen. Dem kann man zustimmen. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Anzahl der entdeckten Dopingfälle, das tatsächliche Doping während einer Olympiade oder sonstigen Großsportereignis in irgendeiner Form abbildet.
Jetzt wird ja immer wieder gesagt, dass es zurzeit auch Dopingmittel gibt, die gar nicht nachweisbar sind. Heißt das dann, die erwischt werden, die sind einfach nur zu blöd, um richtig zu dopen?
Naja gut, es folgt jetzt eine gewisse Ungerechtigkeit. Man könnte jetzt fast auch ein bisschen, wenn man gesellschaftspolitisch das sieht, sehen, so wie auch unsere Gesellschaft momentan in eher reiche und nicht ganz so reiche, auch wirklich arme sich dividiert, so dividiert sich auch die Sportgesellschaft etwas. Es ist klar, Leute aus Ländern, die nicht viel Geld haben, die müssen sich natürlich ganz einfache und billige Dopingmittel kaufen. So ist es normalerweise. Aber wenn man jetzt natürlich diese Dopingfälle anschaut, dann ist also Frau Sachenbacher, soweit ich das beurteilen kann, was man jetzt auch an Bildern gesehen hat, wie sie wohnt und so weiter, bestimmt nicht arm und würde es sagen, dass es ihr finanziell eher gut geht und sie sich auch an, sagen wir mal, besseres Doping, das nicht so leicht zu entdecken ist, hätte leisten können. Denn dieses Methylhexanamin zu nehmen, ist ja nun wirklich, sagen wir mal, so, viele haben gesagt, dumm, also das Wort will ich lieber nicht benutzen, aber doch recht ungeschickt, das zu verwenden.
Nun hat ja Efi Sachenbacher-Stehle selbst als Reaktion gesagt, sie habe zu keinem Zeitpunkt bewusst verbotene Substanzen genommen. Herr Sörge, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kenne eigentlich niemanden mehr, der ihr das noch abnimmt. Zeigt das auch, wo wir mittlerweile gelandet sind, was die Glaubwürdigkeit der Sportler im Punkt Doping angeht?
Ja, also auch da können sich die Sportler dann von irgendeiner Seite ein MP3 runterladen. Das ist nämlich auch der Standardsatz, den sie dann einfach an die Journalisten weitergeben können. Und jetzt kommt ja noch dazu, den neuesten Pressemeldungen habe ich jetzt entnommen, es wäre ein mildes Doping, also beziehungsweise man hat es umgekehrt formuliert, es ist kein hartes Doping. Also jetzt fangen wir plötzlich an, in ein mildes und in ein hartes Doping zu unterscheiden. Also es läuft schon vieles der quer momentan.
Jetzt ist Efi Sachenbacher-Stehle ja Vierte geworden im Biathlon. Jetzt mag ich mal ganz ketzerisch fragen, was haben denn dann die anderen drei genommen, die vor ihr gelandet sind?
Ja gut, das, wenn ich wüsste, kann man nicht sagen. Vielleicht haben sie sich optimal mit EPO getobt, das käme ja in Frage. Bin sowieso ein bisschen überrascht, dass Frau Sachenbacher-Stehle da, wenn sie sich denn getobt haben sollte, mit dem Stimulans, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, sondern man erwartet halt, ja, Epo-Doping, das ist eben auch eine Ausdauersportart, aber man lernt eben immer dazu.
Nun ist Biathlon ja quasi eine der liebsten Wintersportarten der Deutschen. Sie beobachten Dopingfälle und auch die Auswirkungen schon seit Jahren. Wie groß werden die Auswirkungen jetzt auf diesen Biathlonsport sein durch diesen Fall Sachenbacher-Stehle hier in Deutschland?
Nun gut, man hat ja gleich gesagt, es würde also dem Sport schwer schaden. Also ich muss ganz offen gestehen, bevor also der Radsport großen Schaden genommen hat, musste viel passieren. Also es gab ja die ersten Dopingfälle in den Nullerjahren, also 2000, auch in Deutschland 2005, 2006, 2007. Und trotzdem sind die Leute noch begeistert zu Sportveranstaltungen gegangen, also Radsportveranstaltungen gegangen. Also ich will mal hoffen, dass der gesamte Biathlonsport nicht darunter leiden muss und vor allem auch Leute, die, falls es solche überhaupt gibt, die überhaupt nichts einnehmen, dann sozusagen den Nachteil davon haben. Und dann wird man natürlich zukünftig Fragen stellen, wird sagen, ja, ist dieser ganze Sport unter Umständen durch die diversen Stoffe, die da eingenommen werden, verdorben?
Sie sagen es gerade, im Interesse des Biathlon-Sports, im Interesse des olympischen Sports sollte natürlich nicht gedopt werden. Glauben Sie, es gibt noch eine Sportart bei Olympia, die ohne Doping auskommt aktuell?
Also ganz generell ist der Mensch an sich, ganz egal was er macht, verschafft sich, wenn es irgendwie geht und insbesondere wenn es um Geld und Ruhm geht, Vorteile gegenüber dem anderen. Also insofern ist der Sport jetzt, hat keine so Ausnahmefunktion. Warum wir uns beim Sport so aufregen ist, weil wir halt alle dem Traum noch hinterherrennen, dass der Sport eine Vorbildfunktion hat und die Gesellschaft schreit ja geradezu nach gesellschaftlichen Gruppen, die als Vorbilder dienen können. Und wenn der Sport wegfällt, dann ist das natürlich ganz schlimm. Und hier liegt die eigentliche Problematik für mich.
Dann schauen wir doch mal noch mal kurz auf die Folgen dieses Falls jetzt. Unter anderem hat sich auch der DOSB-Chef Alfons Hörmann dazu geäußert. Wir hören da mal kurz rein.
Evi Sachenbacher-Steele scheint einen gravierenden Fehler begangen zu haben im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Und damit haben wir in aller Konsequenz und Klarheit den Fall so zu bearbeiten, wie wir das bei jedem anderen genauso tun würden. Weil wir nach wie vor als DOSB und jeder von uns auch persönlich für sauberen Sport eintreten und für sauberen Sport stehen.
Herr Sörgel, was sagen Sie dazu? Ist das eine angemessene Reaktion?
Na ja, gut, ich kann schon verstehen, dass Chef eines Sportverbandes natürlich hinter seinen Sportlern stehen muss und dass also Herr Hörmann und noch schlimmer Herr Vesper hier jetzt mit einigen Aussagen, die zum Teil in sich auch widersprüchlich sind und die eigentlich zeigen, dass sie nicht wirkliche Anti-Doping-Kämpfer sind, da die Menschen, muss fast sagen, belästigen. Daran habe ich mich eigentlich schon gewöhnt. Das sind so die üblichen Reaktionen. Aber wie schon gesagt, es sind Funktionäre. Muss man natürlich fairerweise sagen, sie müssen sich erstmal vor ihre Sportler stellen und da kommen dann eben solche Aussagen raus, Nahrungsergänzungsmittel, aber trotzdem Dopingfall. Ich meine, es ist schlicht und einfach ein Dopingfall, es ist da nichts anderes. Man kann sagen, man bedauert es, aber dass man dann sozusagen die Sportler zu stark verteidigt, das bringt nichts, das bringt uns nicht weiter. Es ist Kategorie Doping-Ausschluss.
Ja, bleibt zum Schluss eigentlich nur noch die Frage, ob es überhaupt noch einen Weg zurück gibt, was Doping im Profisport angeht. Justizminister Maas, der hat ja jetzt ein Anti-Doping-Gesetz angekündigt. Auch da können wir noch mal kurz reinhören.
Wir wollen, dass in Zukunft diejenigen, die dopen, aber auch diejenigen, die Dopingmittel besitzen und damit handeln, bestraft werden. Und zwar mit Haftstrafen von bis zu 5 Jahren. Und wir glauben, dass dies einen Abschreckungseffekt haben wird, der die Bekämpfung des Dopings nachhaltig stärken wird.
Was halten Sie von so einem Anti-Doping-Gesetz? Kann das richtige Mittel sein?
Also gut, das bestehende Anti-Doping-Gesetz war ja ein bisschen eine Missgeburt, insofern als es sogenannte Minimalmengen von Dopingmitteln gab, die jemand besitzen dürfte, was natürlich ein unmöglicher Zustand ist. Ich frage Sie, warum soll ein 23-jähriger gesunder Mensch eine gewisse Menge EPO oder auch von einem Stimulans in seiner Tasche haben? Welchen Grund gibt es? Also es hätte von vornherein eine ganz andere Lösung sein müssen. Dopingmittel darf niemand bei sich führen, darf kein Sportler bei sich führen. Aber wie schon gesagt, das war einfach falsch. Das wird man relativ schnell ausbessern und verbessern können. Da ist nicht viel dabei. Ich denke, da werden auch alle Fraktionen sofort zustimmen. Aber das Hauptproblem sehe ich eigentlich wo ganz anders. Das Hauptproblem, und da verstehe ich eben Herrn Maas nicht ganz, ist, dass man Schwierigkeiten haben wird, Sportler überhaupt zu bestrafen in zivilrechtlichen Prozessen. Und zwar deswegen, weil jeder Deutsche per Grundgesetz das Recht hat, sich zu schädigen. Und so wie sie Drogen nehmen dürfen, nur nicht besitzen oder damit Handel betreiben dürfen, so ist es bei den Dopingmitteln halt auch. Und ich fände es ja gut, wenn Herr Maas einen Weg findet, wie man Sportler eben aufgrund eines positiven Dopingbefundes, was man jetzt im Moment nicht kann, auch staatlicherseits bestrafen kann. Aber ich sehe im Moment noch nicht die rechtlichen Grundlagen, aber ich bin kein Jurist, das muss ich dazu sagen.
Ja, Sie sind Anti-Doping-Experte, das sagte eben gerade der Anti-Doping-Experte Fritz Sörgel hier bei uns und wir sagen natürlich vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, Herr Sörgel.
Gerne, schönen Tag noch.
Wünsche Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Doppelstunde Sport.
So, jetzt wählt ihr mal eure Mannschaften selbst.
Genau, und in unserer Mannschaft sind heute Benny Zander und ich, Alex Hertel. Wir machen die Doppelstunde Sport und jetzt geht's endlich mal weg von Sochi, von Wintersport. Auch nicht eines meiner allerliebsten Themen. Wir kommen jetzt aber zu einer Sportart, die mir viel mehr liegt, einer Ballsportart. Und es ist nicht Fußball, wie man vermuten könnte, wenn man mich kennt, sondern der Basketball, auch wenn ich da nur latent besser als im Fußball bin mit meiner körperlichen Koordination. So ist es doch eine hochspannende Sportart, die in Deutschland aber immer noch so ein bisschen Nischendasein fristet, ne Benni?
Ja, leider. Eigentlich ein richtig, richtig geiler Sport. Selbst wenn einer mit 12 vor ist und noch eine Minute zu spielen, du weißt nie, was passiert und vielleicht geht's am Ende doch anders aus. Richtig guter Sport.
Oder ein Buzzerbeater aus 30 Metern, wie ich letzte Woche gesehen habe.
Ach, ich dachte schon, wie du letzte Woche gemacht hast. Das hätte ich dir jetzt aber nicht abgenommen.
Das können wir später nochmal verhandeln. Auf jeden Fall reden wir gleich weiter über Basketball und zwar mit dem Basketball-Experten Deutschlands, nämlich André Vogt, Gründer und Chefredakteur vom Five Magazine. Das Ganze nach dem nächsten Song Who Made Who mit, nee, Quatsch, zeig mir mal.
Out
Fritz and the Totrims mit Out of My League.
Steht doch da.
Ja, ich. Out of My League von Fitz and the Tantrums. Jetzt sage ich es nochmal richtig. Es liegt daran, dass der Bildschirm so weit weg ist und ich wohl eine neue Brille brauche.
Tja, das wundert mich jetzt. Ich dachte eigentlich, mit der hast du den vollen Durchblick. Das beweist ja sonst zumindest immer den ganzen Alltag über. So, Spaß vorbei jetzt. Endspurt hier bei der Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Jeden Montagabend übrigens ab 20 Uhr für Sie. Wir berichten über die Welt des Sports und ja, muss nicht immer Fußball sein, ne?
Genau, wir lassen heute den Fußball mal ganz raus, zumindest on-air. Ich habe vorhin schon ein bisschen Kicker gecheckt, aber da kommt man nicht drum rum. Und wir reden, und das wollen wir jetzt häufiger machen, über Sportarten, die zwar bekannt sind eigentlich, aber doch irgendwie so ein bisschen Nischendasein fristen oder zumindest so in der medialen Berichterstattung ein bisschen hinten runterfallen. Und da geht's heute, wir haben es eben schon gesagt, um Basketball.
Genau, und über den haben wir gesprochen, über den deutschen Basketball, nämlich mit André Vogt. Dre, das ist sein Spitzname, ist der Gründer und Chefredakteur des Five Magazine, ein fantastisches Basketballmagazin. Und er kennt sich in dieser Sportart, glaube ich, sogar echt besser aus als Dirk Nowitzki und Detlef Schrempf zusammen. Und deswegen haben wir ihn vorhin mal mit Fragen zum deutschen Basketball und wie er ihn denn so sieht, bombardiert. Grüß dich, hi.
Oh Gott, Guru, das hört sich so komisch an. Aber egal, Mahlzeit.
Grüß dich.
Dre, wir wollen ein bisschen über den deutschen Basketball reden. Wenn ich dich jetzt mal frage, was sind die ersten drei Begriffe, die dir in den Sinn kommen, sofort, wenn du generell an den deutschen Basketball denkst?
Gut, die ersten beiden wären dann wahrscheinlich Dirk Nowitzki. Und der dritte wäre Zukunft.
Das musst du aber jetzt mal ein bisschen näher ausführen.
Ja gut, Dirk Nowitzki, klar, das ist die Lichtgestalt, die wir letzten 12, 13 Jahre jetzt hatten. Und wenn man in Deutschland an Basketball denkt, denkt man an Dirk. Also das geht jetzt nicht nur, glaube ich, der Oma Hilde irgendwo auf dem Dorf so, es geht auch den absoluten Basketball-Freaks in Deutschland so. Und was Zukunft angeht, ja, wir hatten natürlich eine schwere Zeit in Deutschland im Basketball. Ja, bis auf Dirk Nowitzki war da ja relativ wenig, zumindest was so Richtung NBA ging oder international ging. Klar hatten wir Nationalmannschaftserfolge, aber wir haben halt eine ganz, ganz dunkle Phase durchlebt, was so Nachwuchsförderung angeht und überhaupt das, was nachkam im deutschen Basketball. Und das ist hoffentlich jetzt vorbei und deshalb denke ich, sollten wir alle da in die Zukunft schauen.
Ja, dann schauen wir doch mal in die Zukunft und fangen irgendwie in der Keimzelle des deutschen Basketballs an, nämlich in der Basketball-Bundesliga. Vielleicht für diejenigen, die das Ganze nicht so verfolgen, kannst du mal so ein bisschen umreißen, können die schon mithalten von Zuschauerresonanz und Co. mit dem Fußball oder ist das doch noch so ein Schattendasein, dass die fristen?
Also ich glaube, mit dem Fußball kann in Deutschland ja niemand mithalten. Ich glaube, da geht es ja nicht nur um die Zuschauerresonanz, sondern generell auch ja Faninteresse, Finanzen, was da nicht alles gibt, auch so was das Niveau angeht, wenn man es auf die Welt bezieht, jetzt auch im Sport, glaube ich, da kommt an Fußball in Deutschland keiner ran. Da sind wir, glaube ich, da schon sehr monothematisch unterwegs, was das angeht. Aber BBL hat einen super Weg hinter sich. Also die haben in den letzten 10, 12 Jahren eine Menge geleistet. Also es ist schon eine Sportart, glaube ich, die sich in Europa nicht mehr verstecken muss. Also nur in der Liga, die Europa nicht verstecken muss. Die Hallen sind voll. Die Clubs sind finanziell gesund. Das ist ja nicht überall in Europa im Basketball oder generell im Sport so. Sportlich geht es auch bergauf. Klar, da muss man die auch die FC Bayern München nennen, der jetzt ja ein bisschen die Vorreiterrolle übernommen hat. Aber die BBL ist weit davon entfernt, irgendwie jetzt eine absolute Spitzenliga sportlich zu sein. Es ist eine Liga, die wächst. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Das Niveau wird immer besser und ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber mit der Fußball-Bundesliga, glaube ich, da kann man es nicht vergleichen. Ich glaube auch mit der HBL vom Niveau her auch nicht.
Ja, du hast die Bayern gerade schon angesprochen, haben wir auch gerade über Fußball schon gesprochen. Die Bayern sind ja seit 2011 wieder massiv auch mit ihrem Team in der BBL vertreten. Und sie spalten wie im Fußball eigentlich auch sowohl die Fans als auch die Medienvertreter. Auf der einen Seite, du hast es erwähnt, sorgen die Bayern eben dafür, dass die Sportart selbst wieder stärker im Fokus steht. Auf der anderen Seite kaufen sie aber eben der Konkurrenz auch reihenweise die Spieler weg. Ist der FC Bayern nun eher Fluch oder Segen für den Basketball in Deutschland?
Ja, ich glaube, da sind sich ja die ganzen Verantwortlichen bei den Vereinen, aber auch die Fans, glaube ich, selbst nicht einig. Ja, weil klar, du sagst, auf der einen Seite bringen sie halt eine Menge Aufmerksamkeit, ja, nicht nur sich jetzt bei den Lokalzeitungen, die ja in den jeweiligen Städten viel über Basketball berichten, sondern auch national. Andererseits, klar, bezieht sich es eben dann doch sehr auf den FC Bayern München und der FC Bayern München, so sehr der Liga halt hilft, ist ja nun nicht im Geschäft unterwegs, die BBL nach vorne zu bringen oder Alba Berlin nach vorne zu bringen oder Ratio Farm Ulm oder Medi Bayreuth, sondern halt sich selbst in Europa, und da wollen die Bayern natürlich hin, sich ganz oben zu positionieren. Und da können sie natürlich auch keine Rücksicht nehmen. Und wenn sie da in der eigenen Liga, und das haben sie ja im Fußball über Jahrzehnte auch gemacht, Spieler sehen, die bei ihnen gut reinpassen, die sie sich gut vorstellen können und die es ja auch ein paar Mal schon gesehen haben, wo auch die Gefahr, dass die vielleicht dann nicht in der Bundesliga funktionieren, recht gering ist, wenn sie die wegkaufen, ja, das ist dann halt der Nebeneffekt, mit dem man halt dann leben muss. Also ich denke, die Bayern sind schon ein Segen für die Liga, allerdings vielleicht auch nicht so der Segen, den sich viele vorher ausgemalt haben.
Und ein Nebeneffekt auf jeden Fall die Klatschpappen, die sogar im Fußballstadion jetzt Einzug gehalten haben. Außer den Bayern, du hast das angesprochen, ist die Bundesliga zwar am Wachsen, aber kann nicht wirklich international mithalten. Wie stehen die gerade da im europäischen Vergleich?
Ja, es reicht ja immer so jetzt in den letzten zwei Jahren zumindest für die Top 16, für die Top-Mannschaften der BBL. Viel mehr ist leider momentan noch nicht drin gewesen. Also, dass man jetzt ein deutsches Team im Top 4 erwarten kann, der Euroleague, das ist wohl ein bisschen früh. Da wollen die Bayern natürlich hin. Da haben sie doch das finanzielle Rüstzeug, um das zu schaffen irgendwann. Aber es ist halt auch ein langer Weg. Man hat es auch gesehen, wie die Bayern jetzt gegen Real Madrid gespielt haben oder gegen ZSKA Moskau. Da haben sich schon gewisse Grenzen wurden den Bayern da aufgezeigt. Und das ist halt auch ein Prozess. Also klar, wie im Fußball gilt, Geld schießt keine Tore, aber Geld hilft halt schon, irgendwo Körbe zu werfen oder auch Tore zu schießen. Aber auf dem Niveau muss auch irgendwas zusammenwachsen. Das dauert halt noch ein paar Jahre, auch für den FC Bayern. Und die BBL insgesamt, gut, das ist ja halt die große Frage. Ne? Können sich dann Teams wie Brose Baskets aus Bamberg, Alba Berlin, können die sich auch neben den Bayern dann auf europäischem Niveau weiter steigern? Das ist ja ein bisschen die Gefahr, dass wenn die Bayern wirklich die besten deutschen Spieler in Deutschland halt bei sich vereinen, wenn sie auch dann, sagen wir, die Top-Ausländer in der BBL sich sammeln, bleibt dann noch genug übrig für die anderen oder haben es die dann nicht näckisch schwerer, weil sie halt außerhalb von der Bundesliga die Leute halt verpflichten müssen. Kann sein, dass die Bayern auch ein bisschen hemmend wirken in Zukunft, aber wie gesagt, das kann man denen ja nicht vorwerfen.
Dann springen wir mal kurz rüber über den großen Teich, weg von Deutschland, weg von Europa und landen in der NBA, wo ja nun auch ein paar Deutsche unterwegs sind. Du hast es gesagt, Dirk Nowitzki kennen wir alle, wichtigster Deutscher natürlich der letzten Jahre, wird aber leider eben nicht jünger, sondern auch älter. Gib uns mal einen Überblick, wie groß oder klein ist denn der deutsche Einfluss in der NBA?
Ja, hinter Dirk ist er verschwindend gering, da müssen wir ehrlich sein. Natürlich Dennis Schröder, der jetzt seine erste Saison bei den Atlanta Hawks spielt, aber da halt so ein bisschen das harte Brot eines Liga-Debütanten knabbern muss. Man sieht es ja auch im Fußball. Ja, wenn ich als junger Spieler zu einem guten Team komme, kann ich Glück haben. Und die haben auf meiner Position vielleicht einen, der vor mir spielt, aber dann kann ich immer mal reinkommen, krieg meine Minuten oder ich kann Pech haben und ich bin vielleicht nur Nummer 3 auf meiner Position. Und dann spiele ich halt super selten, dann muss ich mir im Training immer anbieten, muss mich da verbessern. Und in der Lage ist momentan Dennis Schröder. Ja, der hat halt wenig Minuten, die er bekommt, hat auch dann, wenn er spielt, mit den Problemen zu kämpfen, die ein junger Spieler halt hat in der besten Basketballliga der Welt. Und dieses Jahr kommt er da nicht wirklich voran. Da muss man abwarten, wie es jetzt im Sommer entwickelt, ob da auch Spieler vielleicht transferiert werden, dass er dann mehr Zeit bekommt. Hat im nächsten Sommer auch wieder dann die Chance, sich in dieser Sommerliga, die die NBA hat, gerade auch für junge Profis, sich da wieder zu beweisen und dazuzulernen. Und da muss natürlich im Sommer einfach auch besser werden. Das ist für jeden NBA-Spieler immer die Aufgabe, dass man sich halt in den Sommermonaten, weil das mag man gar nicht glauben, also in der NBA, wenn Saison ist, dadurch, dass die Teams halt 3 bis 4 Spiele die Woche haben, wird halt relativ wenig trainiert. Und dann wird man natürlich auch als junger Spieler nicht unbedingt so viel besser. Das muss man alles dann quasi nacharbeiten in Eigenregie im Sommer, aber auch während der Saison. Ja, das wird dann, denke ich, auch tun im Sommer und dann nächstes Jahr auch mehr spielen, auch besser spielen. Aber dieses Jahr hinter Dirk Nowitzki ist da nicht viel. Klar kann man Chris Kaman nennen, der wurde ja eingedeutscht damals vor Olympia 2008. Aber A, spielt er auch recht wenig bei den LA Lakers und B, auch wenn wir damals hauptverantwortlich waren mit der Five, dass er da eingedeutscht wurde, weigere ich mich immer so ein bisschen, ihn so als richtigen Deutschen zu zählen.
Vielleicht anbieten kann man sich da als junger Spieler über die Nationalmannschaft. Aktuell in der FIBA-Weltrangliste liegt Deutschland da auf Platz 14. Bei der EM im vergangenen Jahr, naja, da war nach der Vorrunde Feierabend. Was ist das gerade für eine Phase? Geht es da aufwärts? Ist das eine Übergangsphase? Ja, wie wird sich die Nationalmannschaft schlagen in Zukunft?
Ja, das ist eine klare Übergangsphase. Wir haben ja die letzten Jahre eigentlich immer so spekuliert und hatten ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber schon Sorge, was passiert eigentlich mit der Nationalmannschaft, wenn Dirk Nowitzki wirklich mal aufhört, weil es natürlich niemanden von dem Kaliber gibt, der dann zum Team stößt oder halt dann, wenn er schon im Team wäre, quasi das Zepter übernimmt. Das war klar, dass wir da Probleme haben werden und wir haben vor 2 Jahren ein gutes Turnier gespielt, viele Leute überrascht, auch wenn es im Endeffekt dann nicht für den großen Coup gereicht hat. Und ja, jetzt war es das Turnier ohne Dirk halt im Sommer. Da hat man einfach gemerkt, das ist eine junge Mannschaft. Das wurde immer so ein bisschen vorgeschoben, auch so als Ausrede vom DBB, dass man gesagt hat, ja gut, die müssen erstmal finden. Wir hatten einen neuen Trainer mit Frank Menz, der sein erstes großes Turnier bei den Senioren geleitet hat. Und da hat es einfach dann nicht gepasst. Und jetzt hat man dieses Jahr wieder die Qualifikation dann für die nächste EM. Die muss man halt spielen. Und da wird man auch erfolgreich sein, da hat man ja relativ ein leichtes Los gezogen mit Luxemburg, mit Österreich und mit Polen. Und da muss man den nächsten Schritt machen, also heißt, da muss man halt dann auch mal die K.O.-Runde erreichen. Aber das traue ich der Truppe auch zu, das ist eine junge Truppe. Wir haben jemanden wie Tibor Pleiss, der jetzt in Spanien eine grandiose Saison spielt, mehrfach schon Spieler der Woche wurde in der zweitbesten Basketballliga der Welt, in der ACB in Spanien. Wir haben Dennis Schröder, aber wir haben wie Elias Harris, der auch eine Zeit lang in der NBA unterwegs war jetzt. Also da haben wir schon einige Jungs, die noch jung sind, aber schon Leistung gebracht haben. Es kommen viele Nachwuchsleute auch nach und da muss uns eigentlich nicht bange sein. Wir haben schon Talente, nur klar, das muss alles zusammenpassen, wir müssen als Team zusammenwachsen und das ist die große Aufgabe von Frank Menz und diesem Kader in den nächsten Jahren.
Sagt André Vogt, der Mitbegründer und Chefredakteur von der Five, von mir immer schön der Basketball-Guru genannt. Das hört er nicht gerne, aber ich sag's trotzdem immer mal gerne wieder. André, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
Bitte.
Ciao, mach's gut.
Ja, da geht sie dahin, die Doppelstunde Sport hier auf Detektor.
So schnell.
Schon wieder vorbei. Mir ist es, als hätten wir gerade erst begonnen. Aber manchmal geht's dann doch so fix.
Aber wir machen nächste Woche weiter.
Ja, immer weiter, immer weiter.
Spannende Sachen. Soll ich schon was verraten?
Mach mal.
Druck, psychologischer Druck auf Spitzensportler, gerade nach Olympia, ein großes Thema. Wir sprechen darüber mit einer Sportpsychologin aus Leipzig, die sich damit beschäftigt, mit diesem Thema, was das also mit den Menschen macht, unter anderem auch, wir haben ja heute die Nachricht gelesen von der 18-jährigen Biathletin, die sich erschossen hat. Da weiß man noch nicht woher, aber offensichtlich scheint das ein Berufsfeld zu sein, mit dem man sich da beschäftigt, das sehr viel Druck auf den Menschen ausübt, und wir sprechen mit der Psychologin darüber, was das mit denen so anstellt.
Genau. Das und noch eine ganze Menge mehr. Kommende Woche wieder ab 20 Uhr, jeden Montagabend hier die Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Alex Hertel, mein geschätzter Kollege, sagt:
Man hört sich.
Man hört sich. Ich sage schönen Montagabend. Danke, dass Sie dabei waren und bis kommende Woche. Yeah. So funky.